herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts für echte Führungspersönlichkeiten von Alexander Wehl. Er ist Business Coach, langjährige Führungskraft und ein Enthusiast in Führungsfragen.
Über 3 Folgen hinweg haben wir Führungsstile untersucht, verglichen, teilweise verurteilt. Autoritär gegen demokratisch, transaktional gegen transformational, gesund gegen destruktiv. Wenn Sie diese Serie bis hierher gehört haben, könnten Sie zu dem Schluss gekommen sein, es gäbe einen einzigen richtigen Stil, den Sie nur noch finden und dann konsequent anwenden müssten. Genau dieser Schluss wäre der letzte, aber wichtigste Irrtum dieser Serie. Wir sind in der 4. und letzten Folge unserer Unterserie zu Führungsstil. Danach widmen wir uns innerhalb der größeren Serie Führung und Macht der psychologischen Sicherheit im Team. Heute aber geht es um eine Erkenntnis, die alles Vorhergesagte in ein neues Licht rückt. Es gibt nicht den einen richtigen Führungsstil. Es gibt den Stil, der zu diesem Menschen und zu dieser Situation passt. Ich gebe selbst zu, dass mir diese Erkenntnis erst spät im eigenen Familienleben richtig klar wurde. Ich hatte über Jahre versucht, meine Tochter und mich selbst nach denselben Prinzipien zu organisieren, mit derselben Mischung aus Freiheit und Erwartung. Es funktionierte bei keinem von uns beiden richtig, bis mir klar wurde, dass wir 2 vollkommen verschiedene Menschen mit vollkommen verschiedenen Bedürfnissen sind. Und diese Erkenntnis war mir peinlicherweise am Küchentisch klarer als in jedem meiner ersten Führungsjahre. Ich erzähle Ihnen 2 Beispiele und stelle Ihnen das Modell vor, das diese Idee wissenschaftlich untermauert hat, lange bevor sie zum Allgemeinplatz wurde. Beginnen wir mit der These für heute. Konsequenz in der Führung bedeutet nicht, immer denselben Stil anzuwenden. Konsequenz bedeutet, immer nach demselben Prinzip zu entscheiden, welcher Stil gerade gebraucht wird. Zugegeben, das klingt zunächst wie ein Widerspruch. Wir haben gelernt, Konsequenz mit Gleichförmigkeit zu verwechseln. Eine Führungskraft, die heute so und morgen anders führt, wirkt auf den ersten Blick unberechenbar und inkonsistent. Aber genau diese Verwechslung ist das Problem. Konsequenz liegt nicht darin, jeden Menschen gleich zu behandeln. Sie liegt darin, jeden Menschen nach demselben fairen Prinzip unterschiedlich zu behandeln, je nachdem, was er in diesem Moment tatsächlich benötigt. Ein Kollege sagte mir einmal, ich sei inkonsequent, weil ich 2 Mitarbeitende in vergleichbaren Positionen unterschiedlich führte. Ich habe ihm geantwortet, dass ich meiner Tochter mit 4 Jahren auch nicht dieselben Freiheiten eingeräumt habe wie mit 14 und dass mich hoffentlich niemand deswegen der Inkonsequenz bezichtigt hätte. Er hat kurz gestutzt und dann zugegeben, dass er den Unterschied so noch nie betrachtet hatte. Meine These für heute lautet deshalb, die reifste Form von Führung ist nicht die, die einen Stil perfektioniert. Es ist die, die erkennt, welcher von mehreren Stilen gerade der richtige ist und die den Mut hat, ihn in der richtigen Situation zu wechseln. Lassen Sie mich mit einem Beispiel beginnen, das zeigt, wie teuer ein einziger, unveränderlicher Stil werden kann. Vor einigen Monaten beriet ich eine Führungskraft, die ich hier Herrn Barth nenne. Er hatte ein klares, gut gemeintes Führungsprinzip. Maximales Vertrauen, maximale Freiheit, für jeden im Team gleichermaßen. Er delegierte konsequent, er gab kaum enge Vorgaben, ließ seinem Team weitreichende Entscheidungsspielräume. Bei vielen erfahrenen Mitarbeitenden funktionierte das hervorragend. Sie blühten regelrecht auf. Eine junge Mitarbeiterin, gerade erst von der Universität gekommen, in ihrer ersten Position überhaupt, bekam exakt dieselbe Behandlung. Dieselbe Freiheit, dieselbe Zurückhaltung bei Vorgaben, dasselbe Vertrauen, dass sie ihren Weg schon finden würde. Sie fand ihren Weg nicht. Nach wenigen Wochen war sie überfordert. Unsicher, traute sich kaum, Fragen zu stellen, weil sie den Eindruck hatte, das würde als Schwäche gewertet, schließlich vertraute man ihr doch so offensichtlich. Sie machte daraufhin vermeidbare Fehler, nicht aus mangelnder Fähigkeit, sondern aus fehlender Orientierung. Herr Barth, konfrontiert mit diesen Fehlern, war schlicht ratlos. Sein Führungsprinzip hatte doch bei allen anderen wunderbar funktioniert. Als ich mit der jungen Mitarbeiterin sprach, sagte sie einen Satz, der die ganze Situation zusammenfasste. Ich hätte mir jemanden gewünscht, der mir am Anfang genau gezeigt hätte, wie es geht. Stattdessen wurde mir sofort zugetraut, was ich noch gar nicht konnte. Was war das Problem? Herr Barth hatte keinen schlechten Führungsstil. Delegation und Vertrauen sind, wie wir in dieser Serie mehrfach gesehen haben, wirksame Prinzipien. Sein Fehler lag woanders. Er hatte einen einzigen Stil auf Menschen mit vollkommen unterschiedlichem Erfahrungsstand angewendet, in der Überzeugung, Gleichbehandlung sei automatisch Fairness. Für die erfahrenen Kollegen war es die richtige Führung. Für die neue Mitarbeiterin war dieselbe Führung, also wortwörtlich dieselbe, eine Überforderung. Herr Barth lernte aus dieser Erfahrung etwas, das seine Führung nachhaltig veränderte. Es ging nicht darum, mehr Kontrolle für alle einzuführen, es ging um die richtige Dosis Führung für jeden Einzelnen, abhängig davon, was diese Person für diese spezifische Aufgabe tatsächlich mitbrachte. An dieser Stelle ein kurzes Geständnis. Als ich diesen Fall, natürlich anonymisiert, meiner Frau erzählte, war ihre Reaktion: Das ist im Grunde dasselbe Problem, das du mit der Fernbedienung hast. Du erklärst jedem dieselbe komplizierte Anleitung, egal ob derjenige technikaffin ist oder nicht. Ich habe natürlich protestiert. Sie hatte aber trotzdem recht. Was Herr Barth intuitiv falsch gemacht hatte, wurde bereits 1969 wissenschaftlich beschrieben. Von den amerikanischen Forschern Paul Hersey und Ken Blanchard. Ihr Modell, ursprünglich als Lebenszyklus-Theorie der Führung bezeichnet, ist heute unter dem Namen Situative Führung, im Englischen Situational Leadership, bekannt. Hersey und Blanchard stellten eine zentrale Frage. Wenn nicht die Persönlichkeit der Führungskraft den richtigen Stil bestimmt, was dann? Ihre Antwort lautete, der Reifegrad der geführten Person, bezogen auf die konkrete Aufgabe. Wichtig dabei ist die Einschränkung, bezogen auf die konkrete Aufgabe. Der Reifegrad in diesem Modell ist keine feste Charaktereigenschaft eines Menschen, er ist aufgabenspezifisch. Dieselbe Person kann bei einer vertrauten Aufgabe hochreif sein. Und bei einer völlig neuen Aufgabe wieder ganz am Anfang stehen. Reifegrad setzt sich aus zwei Komponenten zusammen. Können, also die fachliche Kompetenz für diese Aufgabe. Und Wollen, also die Motivation und das Selbstvertrauen, sie anzugehen. Aus der Kombination dieser beiden Komponenten ergeben sich vier Stufen, denen Hersey und Blanchard jeweils einen passenden Führungsstil zuordnen. Stufe 1. Die Person kann die Aufgabe noch nicht und ist auch unsicher oder wenig motiviert. Der passende Stil hier? Dirigieren. Klare, konkrete Anweisungen, engmaschige Begleitung, wenig Diskussion über das Wie. Stufe 2. Die Person kann die Aufgabe noch nicht vollständig, ist aber motiviert und bereit. Der passende Stil hier? Trainieren. Weiterhin klare Anleitung, aber verbunden mit Erklärung, Ermutigung und echtem Dialog über das Warum. Stufe 3. Die Person kann die Aufgabe fachlich gut, ist aber unsicher oder zögerlich, sie eigenständig zu übernehmen. Der passende Stil hier? Unterstützen. Wenig fachliche Anleitung nötig, dafür viel Ermutigung, Rückendeckung und gemeinsames Entscheiden. Stufe 4. Die Person kann die Aufgabe und ist selbstbewusst und motiviert, sie eigenständig zu übernehmen. Der passende Stil hier? Delegieren. Wenig Anleitung, wenig emotionale Unterstützung nötig, viel Vertrauen und Freiraum. Ich habe mal versucht, dieses Vier-Stufen-Modell spaßeshalber auf unseren Haushalt anzuwenden. Meine Tochter befindet sich beim Kochen inzwischen zweifellos auf Stufe 4, vollkommen zu Recht delegiert. Ich selbst befinde mich beim Zusammenbau von Möbeln aus schwedischen Versandhäusern nach wie vor unbestreitbar auf Stufe 1. Und meine Familie hat das über die Jahre auch ganz genauso konsequent gehandhabt. Was Herrn Barth Fehler erklärt, ist ein Mechanismus, den Hersey und Blanchard selbst beschrieben haben. Führungskräfte neigen dazu, den Stil zu wählen, der zu ihrer eigenen Persönlichkeit passt, oder den Stil, der bei ihnen selbst gut funktioniert hat, statt den Stil, der zur jeweiligen Person passt. Herr Barth selbst war als junger Mitarbeiter jemand gewesen, der früh viel Freiheit gebraucht und geschätzt hatte. Er übertrug dieses eigene Bedürfnis unbewusst auf alle anderen, unabhängig davon, ob es zu ihnen wirklich passte. Ein kurzer Seitenblick auf ein zweites verwandtes Konzept ist hier hilfreich. Die Forschung zur authentischen Führung, die wir in Folge 2 dieser Serie kurz gestreift haben, betont, dass gute Führung Selbstkenntnis voraussetzt. Situative Führung ergänzt das um eine wichtige Präzisierung. Selbsterkenntnis allein reicht nicht. Es braucht zusätzlich die Kenntnis des Gegenübers und die Bereitschaft, den eigenen bevorzugten Stil zugunsten dessen, was der andere Mensch tatsächlich braucht, zurückzustellen. Authentizität bedeutet in diesem Sinne nicht, immer gleich zu bleiben. Sie bedeutet, in jeder Anpassung erkennbar der Mensch zu bleiben, der man ist. Bevor wir zum zweiten Beispiel kommen, eine kurze Ehrenrettung für Herrn Barth. Ich habe in dieser Serie über 4 Folgen hinweg diverse eigene Fehltritte offengelegt, vom Grillabend mit Excel-Tabelle bis zum überambitionierten Kofferraumpacken. Es beruhigt mich jetzt ein wenig, dass ich mit meinen Beispielpersonen offenbar in guter Gesellschaft bin. Damit komme ich zu meinem zweiten Beispiel, das zeigt, wie sich situative Führung in der Praxis konkret anfühlt. In einer meiner eigenen Führungspositionen hatte ich zeitgleich 2 Mitarbeitende in vergleichbaren Rollen, aber mit sehr unterschiedlichem Hintergrund. Der eine, ein erfahrener Kollege mit über 15 Jahren im Bereich, übernahm ein neues Teilprojekt, das fachlich nah an seiner bisherigen Arbeit lag. Der andere, neu im Unternehmen, übernahm ein ähnlich gelagertes Teilprojekt, aber in einem Bereich, den er vorher nicht kannte. Ich behandelte beide von Anfang an unterschiedlich, und zwar bewusst. Mit dem erfahrenen Kollegen besprach ich lediglich das Ziel und den Rahmen. Dann ließ ich ihn weitgehend allein arbeiten und meldete mich nur, wenn er selbst eine Frage hatte. Stufe 4, Delegieren, entsprach genau dem, was er brauchte und wollte. Hätte ich ihm eine engmaschige Anleitung aufgezwungen, hätte ich damit seine Kompetenz entwertet und seine Motivation beschädigt. Mit dem neuen Kollegen ging ich anders vor. In den ersten Wochen trafen wir uns fast täglich kurz. Ich erklärte ihm Zusammenhänge, die für ihn neu waren, und gab konkrete Vorgaben, wo er noch keine eigene Erfahrung hatte. Nach einigen Wochen, als seine Kompetenz wuchs, aber seine Sicherheit noch schwankte, verschob ich meinen Stil. Weniger fachliche Anleitung, mehr Ermutigung und gemeinsames Entscheiden. Erst nach mehreren Monaten, als er beides zeigte, Können und Selbstvertrauen, zog ich mich fast vollständig zurück. Was mich an diese Erfahrung bis heute erinnert, ist eine Rückmeldung, die ich von beiden Kollegen am Ende des Projekts erhielt, völlig unabhängig voneinander. Beide sagten mir sinngemäß dasselbe. Sie hätten sich von mir gesehen gefühlt mit dem, was sie tatsächlich brauchten und nicht mit dem, was für mich als Führungskraft am bequemsten gewesen wäre. Das war für mich die eigentliche Bestätigung des Modells. 2 vollkommen unterschiedliche Führungserfahrungen gleichzeitig im selben Team. Unter derselben Führungskraft und beide erlebten sie als richtig und stimmig für sich selbst. Was nehmen Sie aus diesen Beispielen und aus dem Modell mit in Ihren Führungsalltag? Ich hätte da 4 Empfehlungen. Empfehlung 1, bewerten Sie Reifegrad pro Aufgabe, nicht pro Person. Fragen Sie sich bei jeder neuen Aufgabe neu, kann diese Person das schon? Will sie es? Mit Zuversicht? Auch Ihre erfahrensten Mitarbeitenden brauchen bei völlig neuen Aufgaben womöglich wieder mehr Anleitung und das ist kein Rückschritt, sondern folgerichtig. Empfehlung 2. Prüfen Sie Ihren bevorzugten Stil auf blinde Flecken. Jede Führungskraft hat einen Stil, der ihr selbst am leichtesten fällt. Fragen Sie sich ehrlich, ob Sie diesen Stil wählen, weil er zur Situation passt oder weil er zu Ihnen passt. Bei mir ist die ehrliche Antwort, ich neige naturgemäß zum Delegieren, weil es am wenigsten Aufwand für mich selbst bedeutet. Das musste ich mir selbst eingestehen, bevor ich Herrn Barth überhaupt coachen konnte. Manchmal ist die eigene Bequemlichkeit der unauffälligste blinde Fleck von allen. Empfehlung 3. Kommunizieren Sie den Wechsel offen. Wenn Sie Ihren Stil gegenüber verschiedenen Personen unterschiedlich handhaben, erklären Sie das Prinzip dahinter offen im Team. Das nimmt der unterschiedlichen Behandlung den Anschein von Willkür und macht sie als das erkennbar, was sie ist: individuelle Fairness. Empfehlung 4. Bleiben Sie sich selbst treu, während Sie sich anpassen. Situative Führung ist keine Erlaubnis, beliebig zu werden. Ihre Werte, Ihre Integrität, Ihre grundlegende Haltung bleiben über alle 4 Stile hinweg dieselben. Was sich ändert, ist die Form, nicht der Kern. Mit dieser Folge schließen wir unsere kleine Reise durch die Führungsstile ab. Wir haben mit Levins Grundstilen begonnen und gelernt, dass abwesende Führung keine neutrale Führung ist. Wir haben den Unterschied zwischen transaktionaler, transformationaler Führung untersucht und verstanden, warum Menschen Visionen folgen und Anweisungen nur ausführen. Wir haben uns der unbequemen Seite zugewandt und gesehen, wie gute Eigenschaften unter Druck kippen können. Und heute haben wir gelernt, dass all diese Stile ihre Berechtigung haben, wenn sie zur richtigen Person in der richtigen Situation passen. Paul Hersey und Ken Blanchard haben sinngemäß formuliert, dass es keinen einzigen besten Führungsstil gibt, nur den Stil, der zur jeweiligen Situation passt. Nach diesen 4 Folgen würde ich ergänzen, diesen passenden Stil zu finden, ist keine einmalige Entscheidung. Es ist eine Haltung, die man sich jeden Tag neu erarbeitet. Und um meinen ersten Vorgesetzten meiner Laufbahn zu zitieren, der in den 80er Jahren diese aufkommenden Management-by-Theorien nur kopfschüttelnd begleitet hat: Es gibt für mich nur den einen richtigen Stil. Management by Situation. Damit ist die Miniserie Führungsstile abgeschlossen. Als nächstes widmen wir uns weiterhin innerhalb der größeren Themenklammer Führung und Macht einer neuen kleinen Serie der psychologischen Sicherheit. Wenn Sie zu Führung, Macht und systemischem Denken weiterlesen möchten, finden Sie vertiefende Artikel auf meinem Blog unter www.wehl.info/post. Ich freue mich über Ihren Besuch. Bis zur nächsten Folge und bleiben Sie neugierig.
Das war eine Episode des Podcasts für echte Führungspersönlichkeiten von Alexander Wehl. Sie finden das Skript dazu sowie weitere Informationen auf seiner Website www.wehl.info. Bis dann!